Als ich vom Brötchen holen kam, stand die Polizei im Haus. Dass ich den Rosenduft erstmals erleben durfte, als die Behörden mir immer mehr zusetzten und ich mich eindeutig gegen sie und für die Kranken entschieden hatte, sah ich als ein Zeichen des Himmels. Ich war nicht mehr allein in meinem Kampf gegen Unverständnis und bürokratische Hindernisse. Was kann mir schon ein kleiner Staatsanwalt, wenn ich die himmlischen Heerscharen auf meiner Seite habe, dachte ich zuweilen keck. Mein Beharren wurde mir gewiss als Sturheit eines Uneinsichtigen ausgelegt, doch bitteschön, hätte ich denen auf dem Amt etwas von Padre Pius und damit des Himmels Beistand erzählen sollen? Vielleicht noch einem Mann wie dem obersten Mediziner des Kreises, der mir sagte, was ich tue, sei wie Fahren ohne Führerschein, der also meiner Meinung nach kranke Menschen mit Maschinen verglich? In null Komma nix wären die stämmigen Jungs in den langen weißen Jacken mit Riemen an den Ärmeln gekommen, und ich wäre ganz plötzlich von der Bildfläche verschwunden gewesen. Stattdessen bekam ich anderen, unangenehmen Besuch. Mitte Januar 1991 kehrte ich eines Morgens vom Brötchenholen nach Hause zurück und wollte aufschließen. Da wurde mir die Tür schon von innen geöffnet. Von einem der drei Uniformierten, die unverhofft in meiner Wohnung standen.
»Sind Sie Herr Drewermann?« fragte einer der Polizisten.
»Ja, bin ich wohl. Wer sind Sie? Was machen Sie hier in meinem Haus?« wollte ich wissen.
»Wir haben geklingelt und das Recht, ins Haus zu kommen.«
»Wie, Sie haben das Recht?«
»Das zeigen wir Ihnen jetzt, Herr Drewermann«, schnarrte nun ein anderer der drei, offensichtlich Ihr Anführer. Er griff in seine Manteltasche, holte einen Hausdurchsuchungsbefehl der Staatsanwaltschaft Münster hervor und hielt ihn mir unter die Nase. Das war ein Schlag ins Kontor. Ich zitterte und hatte schlichtweg Angst. Noch nie hatte ich etwas mit dem Polizeiapparat zu tun gehabt. Nun wurde ich wie ein Verbrecher behandelt und, ich empfand es so, in meinen eigenen vier Wänden massiv bedroht. Mir fiel kein besserer Einwand ein als, wir wollten eigentlich jetzt frühstücken.
»Das können Sie doch«, gab sich der Anführer jovial, »frühstücken Sie doch.«
»Aber können Sie mir mal erklären, was hier eigentlich los ist?«, versuchte ich mir Luft zu verschaffen.
»Das ist eigentlich ganz einfach. Ich erkläre Ihnen das«, meinte der Anführer in einer Tonlage, die keinen Zweifel am Ernst seiner Worte aufkommen ließ. »Wir haben hier eine Hausdurchsuchung. Das heißt, wir durchsuchen jetzt. Und wenn Sie vernünftig sind, sind auch wir vernünftig. Sind Sie nicht vernünftig, sind wir auch nicht vernünftig. Sie haben jetzt das Recht, eine Person Ihres Vertrauens anzurufen, die bei dieser Hausdurchsuchung dabei sein kann.«
Wo sollte ich von jetzt auf gleich einen Anwalt hernehmen?
Da rief ich meinen Freund Hans-Gerd Benders an, damit er mir beisteht. Er kam auch, so schnell es ging. 3,5 Stunden stellten die Beamten alles auf den Kopf und suchten Beweise dafür, dass ich gegen das Heilpraktikergesetz verstoßen habe. Die fanden sie dann auch in Form von rund 1700 Dankschreiben von Menschen, die gesund geworden sind. Mitte Juli 1991 erhielt ich ein weiteres Schreiben von der Kreisverwaltung Warendorf. Darin stand, dass ich die Untersagungsverfügung aus dem Vorjahr ignoriert und die verbotene Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung fortgesetzt habe. Jetzt wurde das damals angekündigte Zwangsgeld von 3.000 Mark fällig und ein weiteres von 6.000 Mark angedroht. Außerdem müsse ich bei fortgesetzter Ausübung der Heilkunde mit bis zu einem Jahr Gefängnis rechnen. Die Sache mit der Volksgesundheit tauchte auch wieder auf. Eine Behandlungsmethode, die darauf abzielt, Krankheiten zu heilen, ohne ihre mögliche Ursache in medizinischer Hinsicht in Betracht zu ziehen, zu wollen und zu können, gefährde erheblich die Gesundheit der auf eine solche Weise behandelten Person. Die angesprochene Ursachenforschung überlasse ich sinnvollerweise anderen. Und in Betracht ziehen konnte ich zum damaligen Zeitpunkt nur noch, das Haus im Talweg 4 endgültig zu verschließen. Ich wusste, dass ich nun wirklich nicht mehr behandeln durfte und ahnte, dass ich weg vom Fenster wäre, käme es zu einem solchen Urteil. Schließlich gibt es ja auch noch so etwas wie Beugehaft. Also aus und fini in einen. Prompt rannten mir die Leute wieder die Türe ein. Es spielten sich schreckliche Szenen ab. Das kann man sich kaum vorstellen. Traurige, weinende, verzweifelte und gar hysterische Menschen konnten nicht verstehen, warum ich ihnen jede Hilfe versagen musste, warum die Menschlichkeit wegen der Bürokratie auf der Strecke blieb. Ich rief die Redaktionen des Radiosenders in Warendorf und der Glocke an. Kommt mal her, informiert euch vor der Tür, was hier los ist. Und bringt am besten den Oberkreisdirektor gleich mit, damit er für mich die Leute wegschickt. Auch diesmal wurde ich von der gesamten Dorfgemeinschaft unterstützt. Die Leserbriefwelle schwoll wieder an. Und nachdem ich in einem Interview angedeutet hatte, dass ich, weil mir nichts anderes übrig bliebe, versuchen werde, künftig im Ausland tätig zu sein, zog man empört durch das Dorf bis zur Kreisverwaltung nach Warendorf. Im Trost der Demo ratterten Mähdrescher und Traktoren mit, auf denen eindeutige Transparente montiert waren. Rolf, du musst weitermachen. Rolf, du darfst nicht weggehen. Und Rolf, wir brauchen dich. Einer, der in der vordersten Reihe für mich stritt, war Dachdeckermeister Bernhard Güldenarm mit seiner Frau Angelika. Er hatte einen Meisterbetrieb mit einem Dutzend Mitarbeitern, war als 34-Jähriger geschäftlich aus dem Gröbsten raus und hatte plötzlich vor dem Ausgestanden, denn Bernhard erlitt einen doppelten Bandscheibenvorfall und die Ärzte machten ihm wenig Hoffnung. »Machen Sie sich damit vertraut, dass Sie operiert werden müssen. Kann sein, dass Sie im Rollstuhl landen, kann aber auch sein, dass Sie wieder fit werden, aber auf dem Dach werden Sie nie wieder sein.« Und als besonderen Trost empfahl man ihm, sich schon mal Gedanken wegen einer Umschulung zu machen. Dann kam Bernhard zu mir in Behandlung und er wurde wieder völlig gesund. Bernhard wurde nach Heiner mein zweiter, wie man so sagt, dicker Freund im Dorf. Auch er war immer für mich da. Wir machten zusammen Urlaub und wenn ich mal handwerkliche Hilfe brauchte, waren seine Leute zur Stelle. Was ich aber angesichts der Entwicklung damals dringend brauchte, war juristische Hilfe. In Dr. Peter H. fand ich einen tüchtigen und versierten Anwalt, der mit mir in den Kampf gegen die Behörden zog, der Jahre dauern sollte. Als erstes legte er Widerspruch gegen die jüngste Verfügung des Landkreises ein. Vergeblich, wie sich bald zeigen sollte.